Pro Horse Talk.
Und das, finde ich, ist Horsemanship, diese Grenze nicht zu überschreiten, auch wenn du wüsstest, du überschreitest sie und würdest dadurch gewinnen.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome zum zweiten Teil mit Profi-Reining-Trainerin Silvia Rzepka. Hi Silvia.
Hi Linda.
So, der erste Teil war schon sehr informativ und genau deswegen habe ich dich ausgewählt, weil ich, obwohl wir uns nicht persönlich kennen, immer nur sehr viel Positives über dich gehört habe. Und meine Philosophie ist ja, es gibt nur gutes und schlechtes Reiten. Und gerade Reining ist ja eine Riesenszene bei uns in Deutschland, in der Western-Bereich oder in Europa mittlerweile, mit dem Yellowstone-Effekt. Wir haben es alle mitbekommen, wird es immer größer alles. In der Folge geht es jetzt wirklich mehr ums Training. Was mir total super in der ersten Folge gefallen hat, ist, dass du viel über Balance gesprochen hast, weil da bin ich ganz bei dir. Wenn ein Pferd balanciert wird und durchlässig ist und durchschwingt und mental und körperlich losgelassen, kann es auch einen sehr anspruchsvollen Job ausüben. Und deswegen die Frage an dich, wie fängst du an? Was bedeutet für dich gutes Reiten? Wir fangen einfach mal vorne an.
Ja, also da bin ich voll bei dir, bei allem, was du jetzt gerade gesagt hast, ja. Wie fange ich an? Also für mich ist einfach diese Grundrittigkeit extrem wichtig, ja. Ich sag, ich habe jetzt das Glück, eine sehr hohe Qualität an Pferden zu haben. Deswegen brauche ich mich nicht sorgen, die können vom Talent her stoppen, drehen, die sind einfach gebaut dafür, das zu tun, ja. Also dennoch ist, die können umso besser stoppen und drehen, umso rittiger sie sind, ja. Also ich mache mir null Stress mit den Manövern und ich höre auch oft immer wieder so, gerade wenn Leute meine zweijährigen Pferde oder Ende zwei halt sehen oder Anfang drei, dass sie sagen, boah, die sind viel zu weit hinten dran, und sage ich, nee, glaube ich nicht, weil wenn das Fundament einfach passt und die Rittigkeit gut ist, dann kann ich nach hinten raus mehr Druck machen und die Manöver kommen, ja. Mhm. Wobei auch für mich, um das gleich mal vorwegzunehmen, ich schaue dreijährige Pferde, wenn sie sich anbieten, aber das soll der Start der Karriere sein. Also meine Dreijährigen, und ich gewinne auch teilweise dreijährige Vierturidis, aber das war so, dass die Pferde mir das an diesem Tag zugeworfen haben, ja. Mhm. Weil sie eben das Talent haben. Aber wie gesagt, es ist der Start der Karriere. Für mich sollen sie am höchsten Stand sein, Ende 4, Anfang 5, ja, und das dann über Jahre halten können, ja.
Ja, du hast gerade viel wir haben von Balance gesprochen und Rittigkeit, aber es ist ja vor allem auch die Kraft, oder? Weil die Muskel-Sehnen-Apparat muss sich an diese Belastung gewöhnen. Und wenn sie die Kraft haben, den Rücken aufzumachen oder die Fähigkeit und dann auch die Kraft, den Stopp zu halten, dann kommt das ja in Anführungszeichen fast von selber, weil sie so talentiert sind, oder?
Absolut, absolut. Und ich glaube, das erste halbe Jahr in meinem Programm ist so, dass ich die einfach ihnen beibringen möchte, ja, dass sie von alleine eben über dieses Nackenband laufen, ja, und nicht auf dem Knochengerüst rumrattern, ja. Also, dass eben der Rücken nach oben kommt, dass die Schultern offen sind, ja. Und aber das Ganze eben in Symmetrie, weil wir wissen alle, es ist jetzt nicht so schwer, ein Pferd zum Drehen zu kriegen, ja. Aber das Ganze in Symmetrie zu machen, ist nicht so einfach, ja.
Was meinst du mit Symmetrie?
Wenn man sich jetzt, also für mich, dass ein Pferd schön dreht, ist es so, dass ich einfach möchte, dass die wir haben jetzt hier leider kein Video, ja, aber dass die Schulterlinie parallel zum Boden bleibt, ja, und nicht, dass die, also wenn man sich das jetzt so vorstellt, also dass die Schulterblätter halt einfach immer im 90-Grad-Winkel zum Boden bleiben und nicht kippen, ja.
Okay. Nicht eine Schulter hoch und eine Schulter unten.
Ja, genau. Also, dass man sieht, und in dem Fall, sobald eine Schulter runtergeht, geht halt der Kopf in die entgegengesetzte Richtung, beziehungsweise sieht man das auch so oft, dass sich die Köpfe so verdrehen, ja. Und das ist ja nur ein Ausgleich der Balance, weil sonst kann er, dadurch, dass er unten schief ist, muss er halt dann oben auch schief werden. Und das ist eben so eine ungleichmäßige Beanspruchung für die Beine, ja. Also, in meiner Welt kommen die meisten Sehnenschäden dort her, weil die Pferde einfach schief sind. Ja.
Ja, und sich damit überlasten im wahrsten
Sinne. Genau, ganz genau. Ganz genau.
Und jetzt fangen wir doch ruhig mal beim Spin an. Also wie bringst du denn dem Jungpferd, weil wir fangen ja mit der Hinteranwendung an, die müssen wahrscheinlich lernen zu kreuzen. Erklär ruhig mal, wie würdest du es mit einem Jungpferd, was jetzt Schritt, Trab, Galopp, brav läuft, wie fängst du das einfach vorne an?
Also die allerersten Schritte sind super, super simpel. Die finden aber sogar noch im Roundpen statt. Also da hat es für mich noch nicht so viel mit Symmetrie zu tun, sondern das ist einfach so, wenn ich jetzt an der Bande entlang gehe und dann den neuen inneren Zügel nehme, also beim Anfang ist es der alte äußere, und du ganz simpel ziehst du einfach den Kopf mit Gefühl in die andere Richtung und klopfst ganz leicht am äußeren Bein, bis er halt den einen Schritt macht. Ja, also das ist jetzt völlig unspektakulär, ist einfach wie umdrehen gegen die Bande. Ja.
Also machst du es einfach, ich helfe so ein bisschen, das simpel durchzumoderieren. Das heißt, du reitest am Roundpen, gehst so ein bisschen weg von der Bande, hältst die an, drehst die dann Richtung Bande, dann haben wir gleich eine Begrenzung. Und genau. Dann kommen die automatisch ins Kreuz und du versuchst das aber aus dem Fluss. Du hältst die gar nicht an, einfach in der Bewegung?
Genau, also sowohl als auch. Ja. Ja, am Anfang in der Bewegung, aber mir ist es am Anfang völlig egal. Ich dreh einfach um. Ja. Mhm. Ich drehe einfach um und irgendwann findet er selber raus, wo er weil du musst ja nicht bremsen, dadurch, dass dich die Wand bremst. Ja, ist es einfach ganz, und ich klopfe mit meinem äußeren Bein ein bisschen, aber ob der da jetzt schon weggeht oder nicht, interessiert mich eigentlich nicht. Ja. Also ich klopfe einfach und dann kommt durch Zufall irgendwo der Punkt, wo er weggeht, und dann höre ich halt auf zum Klopfen und zum Ziehen und dann finden die das ganz schnell raus. Ja. Findet das nicht raus, dauert es halt 5 Tage länger. Ja. Also ich würde deswegen nicht fester klopfen oder fester ziehen, sondern es, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ich würde vielleicht am Anfang in den ersten Wochen 4-5 Mal gegen die Bande umdrehen, nicht mehr. Ja. Wenn das checkt, checkt das. Wenn das nicht checkt, dann checkt das morgen. Ja. Also das ist völlig, völlig stressfrei. Und jetzt gehen wir aber da mal davon aus, dass wir aus dem Roundpen draußen sind. Jetzt sind wir in der Phase, wo wir einfach Schritt, Trab, Galopp schauen, dass wir in die Symmetrie und in die Balance kommen. Das dauert für mich 6 Monate. Also unter dem ist das nicht so, dass ich sage, die sind am losen Zügel so, dass du sie am losen Zügel lenken kannst und sie bleiben im Balance. Weißt du, jetzt am losen Zügel zu galoppieren ist eine Sache, das geht nach 2 Tagen, ja. Aber dass du sagst, du lenkst am losen Zügel, ohne dass dir die Schultern wegbrechen, das ist eine andere Geschichte. Also das jetzt genau zu erklären, ist, glaube ich, ohne Video schwierig. Ja. Ja, ja, ja. Da, glaube ich, würde man vielleicht auch eine falsche Vorstellung kriegen. Aber um das dann runterzubrechen, suche ich nach dem Gleichen in einer kleinen Volte. Ja? Also in einer Schrittvolte. Mhm. Das heißt, wenn sie sich die Pferde lenken lassen und im Schritt in Symmetrie gehen lassen, sodass diese Schultern praktisch immer vor dir hergeschoben sind, also oben, ja, dass du, weil wir wissen alle, wenn du jetzt diese Volte gehst, kämpfen wir immer mit 2 Problemen. Entweder, dass die Pferde nach innen kippen oder nach außen drücken, ja. Und von Natur aus würde ich mal sagen, sind die meisten Pferde so, dass sie mit der linken Schulter kippen und somit, wenn du links rum gehst, hast du das Gefühl, sie lassen die Schulter nach innen fallen. Wenn du rechts rum gehst, hast du das Gefühl, sie sind ein bisschen hohl. Ja, also dass die Schulter nach außen drückt. Ja. Und dem versuchst du halt entgegenzuwirken, dass du das so hinkriegst, dass sich beide Volten genau gleich anfühlen. Und das am Ende halt am losen Zügel, dass er das von alleine hält. Und wenn er das im Schritt machen kann, in der Volte, dann geht dieses Übertreten von alleine, weil du einfach enger lenkst. Ja? Und dadurch, dass er in dieser Symmetrie bleibt, hast du nicht dieses Problem von dem, dass sich da dass sie diesen Knoten in die Füße kriegen. Und dann lenkst du einfach rüber, bis der erste Schritt kommt, und dann in dem Moment gibst du halt einfach die Pause. Ja. Aus einem wird zwei, aus zwei werden drei und so weiter. Genau. Und das, also, das ist ja nur einfach mal darum, dass er lernt, dass er vorne sauber übertritt. Ich arbeite sehr viel mit dem inneren Bein im Turn. Ja, also äußerer Zügel, inneres Bein. Die Nase ist nur der Stabilisator, dass sie nicht wegdriftet. Wo die genau ist, ist, denke ich, eine Geschmackssache. Ob jetzt jemand das Pferd komplett gerade will. Ich für mich mag es gern so ungefähr 45 Grad nach innen. Ja. Aber für mich muss die Halslinie, also von den Ohren bis zum Widerriss, muss eine gerade Linie bleiben, um die Schultern unter Kontrolle zu behalten. Wo okay. du dann...
Ja, ich würde das mal kurz so ein bisschen wiederholen. Ich als Laie, also ich kann ein bisschen Reining reiten, aber ich kann Pferde, die es können, bedienen, nennen wir es mal so. Und zwar, also in der Volte bin ich ganz bei dir. Jedes Pferd hat eine gute und eine schlechte Seite. Ich nenne es immer schwere Schulter. Ne? Und wenn die schwere Schulter auf der Volte nicht mehr schwerer ist als die andere, hat man ja einen guten Job gemacht. Dann habe ich, glaube ich, ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich sie überstellt habe und zu sehr gebogen im Turn. Wie du gerade gesagt hast, der 45-Grad-Winkel. Weil wenn du den Kopf aus der Balance ziehst, kriegen sie es ja auch nicht mehr gut hin. Auf der anderen Seite, wenn du ein Pferd nicht in die Bewegungsrichtung stellst, ziehen die das innere Vorderbein ja nicht weg und können schlecht überkreuzen, richtig?
Ja, genau. Also, aber in dem Moment, wenn das, und du hast schon recht mit der Biegung, also das ist natürlich eine, da gibt es jetzt ganz viele separate Übungen, ja. Also es gibt noch eine Übung, die ganz, ganz wichtig ist, die hat aber für mich nichts mit dem Spin per se zu tun, sondern das ist das, wo ich sage immer, es schaut so aus, wie wenn die Nase ein bisschen versucht, den Schweif zu fangen, ja. Dass du praktisch also eine extreme Biegung gehst. Aber wo du das innere Bein benutzt, also du ziehst praktisch an dem inneren Zügel und benutzt und rollst das innere Bein hoch, bis er komplett gebogen, was die Hinterhand erstmal macht, ist mir völlig egal, weil wenn die Vorderhand stimmt, stimmt die Hinterhand automatisch. Ja? Und du machst das so lange, bis du mit dem inneren Bein das innere Bein des Pferdes öffnen kannst. Ja.
Also innere Schulter heben, meinst du damit?
Ja, genau, aber so, dass du praktisch die Schulter, also dass die Schulter halt wirklich öffnet, ja. Weil was du ja ganz oft siehst bei den Pferden, die spinnen, ist, dass die, wenn wir sagen, wir spinnen nach links, dann macht das linke Vorderbein, hebt sich zwar an, aber setzt es eigentlich nur 5 Zentimeter nach links und dann kommt der große Schritt mit dem rechten, ja. Also das heißt, wenn das für mich in Balance und Symmetrie ist, dann ist die Schrittlänge ist immer gleich, egal ob das linke Bein zieht oder das rechte Bein zieht.
Okay, das heißt, du möchtest, dass der innere Bein wirklich rüber geht und nicht nur ein bisschen nach innen geht.
Genau. Genau. Also für mich, wenn das wirklich öffnet, dann hast du da einen Bewegungsradius von 30, 40 Zentimetern bis je nachdem, wie viel Spielraum der halt hat, ja. Aber für mich muss das innere Bein weit unter deinen linken Steigbügel treten. Ja.
Du hast gesagt, du reizt viel mit inneren Schenkel, das heißt, du nickst quasi inneren Schenkel an, um die Schulter zu heben und nimmst ihn aber dann weg, dass er da rein darf?
Weil das ist, wenn ich am Ende spinne, wenn ich das Bein aufmache, dann fangen die an zu fliegen. Ja.
Okay. Also dann machst du quasi auf die Tür. Jetzt dürfen sie da rein, genau. Und dann auch das Bein rübernehmen.
Genau, aber ich tue wahnsinnig viel Drehen, Spinnen mit dem inneren Bein dran. Also nicht dran, dass er sich anlehnen kann, aber ich benutze das Bein immer wieder, um diese innere Schulter oben zu halten. Ja?
Also kann man fast sagen, dass du mehr an dem inneren Vorderbein als an dem äußeren arbeitest?
Zu 100%. Ich arbeite nur an dem inneren Vorderbein, nur.
Krass, weil man lernt ja irgendwie immer so, das Äußere muss kreuzen, das Äußere.
Genau, aber das Problem, ich versuche das jetzt mal bildlich zu erklären. Das Problem ist, wenn die Pferde, wir nehmen jetzt mal die Richtung nach links, ja. Und wenn wir uns das jetzt als Mensch vorstellen, dann sind ja unsere beiden Schultern, wenn wir perfekt sind, sind die ja parallel zum Boden. Mhm. Ja? Und das Problem, was passiert, ist, wenn wir nach links gehen, dass diese Pferde kippen. Also das musst du dir so vorstellen, dass unsere linke Schulter kippen würde. Ja? Und das zieht ja automatisch das Vorderbein unters Pferd. Mhm. Ja? Also wenn die innere Schulter kippt, dann ist das innere Vorderbein praktisch näher am rechten Fuß,
ja,
und praktisch unter der Mitte des Pferdes. Ja. Wenn ich jetzt dann von außen komme, ja, und mit dem äußeren Zügel oder äußeren Bein, dann sage ich praktisch dem Pferd, dass es mehr Bewegungsrichtung nach links nehmen soll. Ja. Dadurch, dass es aber schon kippt, kippt es ja noch mehr. Ja, also in dem Moment kreiere ich noch mehr Kippmoment. Ja, das heißt, das von außen zu kommen macht nur Sinn, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass ich den inneren Fuß nehme und das hier die Türe zumache. Und wenn ich dann von außen komme, dann schiebt sich das Ganze wieder gerade. Ja, und sobald das gerade ist, hat er die Möglichkeit, aus der Schulter rauszukommen. Und dann, nur dann, kann er in meiner Welt den Fuß öffnen.
Genau, ja? Man kann den Fuß viel besser wegbewegen. Ne? Also sonst ist er quasi so steif unterm Pferd und kommt nicht weg. Und dann kann er locker wegbewegen und kommt dann easy mit dem anderen drüber.
Ganz genau. Genau, weil das Gewicht von dem Fuß weggenommen worden ist. Ja,
ja, und da sind wir bei der Symmetrie mit den Schultern, was du gesagt
ganz
hast.
Ganz genau, ganz genau. Das heißt nicht, dass die keine Plus 1 drehen können, wenn sie schief sind. Ja, ja. Weil die finden ihren eigenen Weg, wie sie das ausgleichen. Das ist für mich eine ästhetische Sache und eine gesundheitliche Sache. Also die Ästhetik, mir gefällt es einfach nicht. Ja, das ist aber einfach Geschmackssache. Vielen gefällt es vielleicht nicht, wie das meine Pferde machen. Ja, das muss jeder für sich selber rausfinden. Aber über den gesundheitlichen Aspekt kann man nicht diskutieren, weil praktisch die Belastung auf dem Pferd, was schief ist, natürlich zigmal höher ist, als wie auf dem, wo gerade ist.
Ja, spannend. Wir hatten früher mal den Hieße German Melody. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das war 96. Der war damals so ein ganz irrer Stopper. Taler Zufallskauf von Freunden, die brauchten Geld. Haben meine Eltern den am Telefon gekauft. Und mein Vater ist aus dem Deal ausgestiegen, weil wir hatten das beim Trainer und der konnte nicht kreuzen. Das heißt, dann hat mein Vater gesagt, das wird nichts. Die Mama hat weitergemacht mit dem Trainer. Der hat uns einen Jeff Carstens einmal so einen guten Deal angeboten. Weniger Beritt, dafür Preisgeld. Und dieses Pferd hat wirklich gelernt, einfach das innere Bein schneller wegzuziehen. Das ist genau das, was du sagst, weil der war kein Kreuztalent, aber der hat dann so gelernt, das innere Bein zügig wegzuziehen, dass er eigentlich nur davor getreten ist, anstatt überzukreuzen. Ne? Und das zeigt es wieder, dass wirklich man das Pferd ein bisschen so nehmen muss, wie es ist und ihm das angenehm machen. Und das war halt sein Defizit, der Turn. Ich meine, er hat dann nur 0 oder plus 1,5 geturnt, aber hat halt plus 1 oder 1,5 gestoppt. Ne? Und so kann dann auch wieder aus einem theoretisch nicht perfekten Pferd ein guter Sportler werden. Ne?
Ja, ja, genau.
Ja, spannend. Genau. Ja, finde ich aber super interessanten Ansatz, weil auch ich will immer, dass sie irgendwie außen kreuzen und mache alles mit dem Zügeldreieck, Neckrein, innerer Zügel stellen, viel äußerer Schenkel, aber wirklich, wie du so sagst, wenig innerer Schenkel. Coole Idee.
Probier mal aus, wird mich dein Feedback interessieren.
Vielleicht machen wir mal eine Online-Reitstunde. Nein. Ja, aber wo wir uns da total einig sind, ist in diesem, also ich bin auch so mal Schulter hoch. Wenn die innere Schulter hoch ist, kann der Widerriss hoch, kann die Hinterhand runter. Und das ist auch in den Volten. Ich bin immer jemand, der eine Volte reitet oder jemand inneren Schenkel die Volte vergrößert. Gerade auf der steifen Seite, auf der schweren. Ne? Und viele Reiter vergessen den inneren Schenkel, habe ich das Gefühl, oder?
Also für mich würde es nicht funktionieren, ja, weil in meiner Welt kannst du die Symmetrie gar nicht hinkriegen ohne. Also für mich ist immer, wenn du, ich sage immer, veränderst du die Körperteile oder veränderst du die Richtung, ja? Und wenn ich jetzt sage, nehmen wir das klassische Beispiel: Wir nehmen einen Linkszirkel und das Pferd will immer nach innen kippen, ja? Warum kippt er nach innen? Weil die innere Schulter hängt. Gleiche Grund wie beim Turn, wie wir gerade erklärt haben. Ja, wenn ich jetzt halt nur zum Beispiel rauslenke oder nur, rauslenke kann ich entweder nur über den Zügel oder nur übers Bein oder wie auch immer, dann ist der Kreis halt 2 Meter größer. Ja, aber der Grund, also dann nehme ich meine Hilfen wieder weg, ja. In dem Moment, wo ich die Hilfen wieder wegkomme, fällt das Pferd wieder rein. Weil der Grund, warum er reinfällt, der ist ja nach wie vor da. Also alles, was ich gemacht habe, ist ja nur die Richtung zu ändern. Ja? Das heißt, der Grund ist jetzt, die innere Schulter fällt. Okay, wie kriege ich die weg? Die kriege ich ja nur weg, indem ich es irgendwie schaffe, die auf der Linie, wo ich bin, die Körperteile zu verändern. Ja? Und in dem Fall ist es halt für mich so, dass ich sage, okay, wenn ich will, dass sich die innere Schulter aufrichtet, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann über die Symmetrie von außen kommen oder von innen. Mhm. Aber in beiden Fällen brauche ich Bein und Hand. Mhm. Ja? Oder Bein und Bein. Das kann man sich jetzt aussuchen, wie man das reiten möchte. Ja? Aber du brauchst praktisch immer den Gegenspieler dazu. Also wenn du jetzt sagst, du benutzt das innere Bein, dann brauchst du halt die äußere Hand, die das Ganze auffängt, dass du praktisch nicht die Richtung änderst. Also der Kreis wird weder größer noch kleiner, sondern du veränderst einfach die Körperteile auf der Linie. Kann man auch so schön sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich gehe eine Linie von A nach B, ja, es kann eine schöne gerade Linie sein, aber das Pferd kann trotzdem die Schulter fallen lassen auf der Linie. Ja? Also wir haben zwei Sachen. Wir haben einmal die Richtung, die wir gehen, und wir haben einmal die Körperteile auf der Linie. Sind die gerade, sind die in Symmetrie oder nicht? Sind die nicht in Symmetrie, kann trotzdem das Pferd viele Manöver machen. Ich glaube jetzt mal, bei euch im Trail oder all around kommst du da sehr, sehr, sehr schnell an die Grenzen. Das ist, würde ich mal sagen, in der Reining sogar noch viel leichter, weil du den Schwung hast. Mhm. Also was die Geschwindigkeit, wo du sehr, 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 sehr viel kompensieren kannst. Ja? Weil in der Western Riding hast du, glaube ich, keine Chance, wenn du das nicht hast. Ja? Also wenn da irgendein Körperteil in eine andere Richtung steht, dann wirst du keinen Wechsel haben, wo sich die Oberlinie nicht verändert und wo das Pferd nicht die Richtung verändert.
Ja. Ja, genau. Ich meine, das ist ja, man kann ja entweder die Schulter rauskorrigieren, wenn sie reindrückt, oder die Kruppe reinkorrigieren. Genau. Weil es ist ja immer diese Diagonale. Wenn das Pferd vorne links auf der Schulter hängt, bricht es hinten rechts aus. Das kennt alle vom Longieren, sage ich immer. Longier dein Pferd, zieh am Kopf, die Hinterhand bricht aus. Bei jungen Pferden ganz extrem. Ne? Und da muss man halt rausfinden, macht das jetzt Sinn, über den inneren Schenkel mehr die Schulter zu heben? Oder ist der hinten labil und ich muss den äußeren Schenkel zurücknehmen und die Hinterhand drunter halten? Ne? Genau. Das ist immer, da muss man natürlich rausfinden, warum hat das Pferd dieses Defizit? Jedes Pferd hat das am Anfang und ich freue mich immer wie ein kleines Kind, wenn das Jungpferd die Seite wechselt, wenn die andere Seite auf einmal viel schlechter ist. Ne? Ja. Ich hatte jetzt einen Jungen, der wollte irgendwie gefühlt zwei Monate auf der einen Hand nicht angaloppieren. Ne, haben wir natürlich osteopathisch alles behandelt, Wachstum etc. Und jetzt ist er mir auf der eigentlich guten Hand falsch angaloppiert. Sprich, er hat freiwillig sein Defizit Hand genommen. Da habe ich mich total gefreut, wo sich manche schon wieder ärgern würden, dass jetzt die andere Hand falsch angaloppiert. Ne? Ja, ja. Und genau, das ist wirklich ein super spannender Ansatz. Und ich glaube, da sind wir ein bisschen ähnlich. Du redest viel von Symmetrie. Und ich sehe das auch so. Ich sitze immer gefühlt auf dem Pferd und jedes Bein hat eine Farbe. Und vorne sind beide Beine grün. Und wenn das eine rot ist, ist zu viel Druck auf diesem Bein, ne? Das siehst du ja auch so. Dann haben wir eine Überbelastung auf diesem Bein. Und ich hätte eigentlich gern beide Beine in der grünen Phase und nicht ein Bein auf rot und ein Bein auf grün, weil es nicht in Balance läuft, ne? Und das macht ja wirklich viel, diese inneren Bilder. Die brauche ich als Mensch. Deswegen ist es, glaube ich, auch unterschätzt, wie viel Denksport Reiten und Pferdetrainer sein ist, oder?
Glaube ich, wird total unterschätzt. Also natürlich, ich glaube, ich bin da sehr extrem und das kann natürlich auch manchmal zum Nachteil sein, ja, weil man dann natürlich auch sehr schnell so ein bisschen verkopft werden kann, ja. Aber dennoch, für mich wird es nicht ohne gehen. Also ich finde es auch schade, dass ich weiß nicht, woher das kommt, dass so im Pferdesport, dass immer heißt, wenn ein Pferd jetzt, oder im Leistungssport, ja, ich glaube, das muss man schon abgrenzen, ja, aber im Leistungssport wird einfach so schnell gesagt, ja, der macht das nicht, der hat einfach keine Lust dazu. Oder der will das nicht. Ja, er will das nicht, also hauen wir mal ein bisschen drauf, dass es geht. Ja, diese, was früher so vielleicht aus diesem Cowboy-Ding, weiß nicht, woher das, ich meine, das war, man darf die Arbeitsweise, wovon die leben mussten, nicht vergleichen mit einer Sportreiterei, ja. Also, da war das Pferd einfach ein Mittel zum Zweck, um zu überleben, ja. Hat das Pferd, weißt du, warum sollen die das machen, ja? Also, die werden einfach dazu verdonnert, das zu machen, und das ist unser Job, das in der bestmöglichsten Art und Weise zu tun, dass der einfach Spaß dran hat und das auch so an die Jugend so zu vermitteln, das ist kein Sportgerät. Ja? Weißt du, wie jeder sagt immer, wir lieben Pferde, und ich frage mich, wie hinterfragt man diesen Satz? Ja, und ich, deswegen spreche ich das und ich weiß, ich eck da oft an, ja, in der, aber das ist mir wurscht.
Genau dafür habe ich diesen Podcast, also immer raus damit. Also ich sage immer, mit Zeit und Talent geht es. Wenn eins von beiden fehlt, egal von Reiter- oder Menschenseite, ist es ein Problem, ne?
Ja.
Ich glaube, die guten Trainer, du hast ja selber gesagt, mit wie vielen Leuten du zusammenarbeitest, dich immer weiterentwickelst, die wollen sich weiterentwickeln, die wollen das Pferd fördern, aber nicht überfordern, ganz feine Linie.
Ja.
Da braucht man ja auch die Expertise, das einzuschätzen. Kann das Pferd das schon leisten? Ja. Oder braucht das noch mal ein bisschen
genau.
Zeit? Ne?
Genau. Und weißt du, Pferde haben kein Problem mit Druck. Null. Ja, also weil wenn du dir das anschaust, weiß ich nicht, wenn die sich da gegenseitig auf der Koppel eins verkloppen, so fest können wir nie hinhauen. Ja, die haben kein Problem mit Druck. Aber der spürt auch eine Fliege auf seinem Hintern sitzen. Ja, es ist einfach, das ist dieses, entweder wenn sie Schmerzen haben. Ja, ich sage, für mich ist es ganz klar abzugrenzen, wenn ich jetzt ein Problem habe und ich mache Druck und der hat einfach nur keinen Bock, dann wird er mit Druck besser.
Mhm.
Wenn er mit Druck schlechter wird, ist es in meiner Welt was Körperliches.
Mhm.
Ja, oder er ist halt gerade mental überfordert. Aber wenn sie mit Druck nervös oder schlechter werden, dann ist in diesem Moment der Druck fehl am Platz. Ja. Natürlich haben die auch manchmal keinen Bock und dann habe ich auch kein Problem zu sagen, hey, komm, du hast das wirklich ein tolles Leben, du musst eine Stunde am Tag arbeiten, die kannst du auch leisten, ja, also du kannst ja auch dein Futter verdienen und es geht nicht drum, das so zu verweichlichen, ja, also, weil, wie gesagt, ich nehme mich da nicht raus, also wir sind im Leistungssport, wir machen Druck, ja, in meiner Welt haben die damit aber auch kein Problem, wenn sie gesund und fit sind.
Ja, und wenn sie es verstehen.
Genau, absolut, ja.
Weil eigentlich sind sie für den Job gemacht. Das heißt, wenn man sich darum kümmert, dass sie mental und körperlich gut geht, sie technisch sauber ausbildet mit dem richtigen Zeitfenster, je nach Pferd unterschiedlich, ist das alles gut machbar.
Absolut, absolut.
Dann kommen wir noch zum anderen Thema. Das hält ja bei euch auch immer mehr Einkehr, habe ich das Gefühl. Ich als Allround-Trainer, also ich mache ja auch alles ein bisschen, Reiten mit Bein. Also Schenkel dran, Schenkel rund. Das kommt ja immer mehr in der Trainingsszene, habe ich das Gefühl. Also manchmal, ich habe auch letztes Mal ein Trainingpferdprobe geritten, das könnte normaler Mensch gar nicht angaloppieren, das war so sehr am Bein. Was verstehst du darunter oder inwiefern machst du das?
Sehr, sehr, sehr. Mhm. Also für mich, wenn sie fertig sind, ist es so, dass du nicht wirklich viel Zügel brauchst. Ja. Du kannst jetzt... Ich mache meine Länge, also ich möchte sehr lange Zügel haben, wenn ich show. Mhm. Ja. Aber dennoch guiden sie vom Zügel. Ich könnte sie aber theoretisch auch vom Bein guiden. Aber das alles übers Bein zu machen, ist mir ein bisschen too much, weil du so viele, was dein Wechsel, dein Anfang vom Turn und also das normale Guiding kommt für mich schon über den Zügel. Ja.
Also Neckrein benutzt du dann hauptsächlich quasi, ne?
Über den Neckrein, genau. Ohne dass du aber das Gebiss berührst.
Mhm.
Ja, also dass es aus dem Losen vom Zügel, halt vom Anlegen am Hals kommt. Mhm. Ja.
Dann Frage, wenn du auf X stehst und das Pferd soll rund werden, was tust du? Drückst du oder klopfst du mit dem Schenkel?
Also ich möchte es eigentlich so haben, dass du nur die Waden anlegen musst.
Mhm. Also auf Kontakt, ja. Also eher drücken, ein ruhiges Einrahmen,
genau. Als genau. Also
Impuls geben.
Ja, eine treibende Bewegung heißt für mich immer, lege ein Tempo zu.
Genau, ist bei mir genauso, ne? Weil wenn, also wir auch als Horsemanship-Reiter oder so, wenn du an der ersten Pylone stehst und das Pferd zappelt und du klopfst fester, irgendwann läuft's los. Das heißt, Schenkel ran heißt immer rund und ruhig und gib den Rücken im Idealfall, ne? Und klopfen heißt halt Impuls, also aktiver werden.
Genau.
Sagt dir der Begriff Spurstop etwas und nutzt du das?
Ah, das ist funktioniert für mich gar nicht, weil ich glaube, das ist was auch in der Reining generell nicht funktioniert, weil diese Art von Anhalten haben wir ja nicht. Also wir brauchen ja das, wo die Vorhand komplett frei bleibt und ich glaube, desto mehr Tempo du reinkriegst, dann desto schwieriger wird ein Spurstop. Ja. Also ich kenne es bei einigen, die es verwenden für so Speed Control und so, ja. gibt's jetzt nichts dagegen aus. Ich finde es nur wahnsinnig schwer für keine, wenn du jemanden hast, der kein starker Reiter ist, das nachzureiten.
Ja, ja. Genau, das finde
also
ich
auch. Also die kriegen die Pferde meistens nicht mehr vom Fleck weg dann. Mhm. Ja.
Und also das Burst-Up heißt ja Schenkel anlegen und anhalten, durchparieren oder langsamer werden. Das geht ja auch am Rundown gar nicht. Du kannst ja nicht mit 108 Sachen den Rundown runtergehen und dann die Schenkel schließen und dann auch tief sitzen. Wie gehst du dann rückwärts? Gehst du rückwärts mit Bein oder ohne Bein?
Muss für mich alles funktionieren. Ja, also für mich ist so, wenn ich die Hand hebe, möchte ich, dass mir der Rücken entgegenkommt und es zurückgeht. Wenn ich auf die Steigbügel drücke, möchte ich, dass der Rücken entgegenkommt. Wenn ich die Beine schließe und ziehe, dann auch. Wenn ich jetzt in der Bewegung bin und ich schließe mein Bein, kriege ich nur mehr Rücken, ja. Wenn ich aber die Hand unten lasse und die Beine schließe, will ich, dass der anhält. Weil das ist für mich, weil ich muss das Ganze ja irgendwie wieder abbrechen, die Rückwärtsbewegung. Ja.
Und sagst du auch das klassische Wow zum Rückwärts oder nicht? Also wie viel nutzt du Stimmsignale?
Also ich nutze sehr viel Stimmsignale. Ja. Ich sag zum Beispiel bei den... wenn ich show, sage ich das Wow weiterhin beim Rückwärtsgehen, im Training nicht. Mhm. Ja? Einfach, wenn du jetzt zum Beispiel Run in Pattern hast, manchmal hast du ja auch, den Dreier Run in der Mitte, wo du danach dann, also hast zuerst zwei Rollbacks und danach das Rückwärtsgehen, da würde ich immer das Wow lang gezogen und so lange Wow weiter sagen. Aber ich sage nicht Wow, 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 sondern ich sage einfach Wow. Und sagt das die ganze Zeit, bis ich stehen bleibe. Mhm. Ja.
Aber ein Stimmsignal für ein Rollback hast du nicht, oder? Also was ist jetzt der Unterschied, wenn du am Rundown gehst, sagst, wow mit Rollback oder wow mit rückwärts? Hast du da einen Unterschied verbal?
Dass ich aufhöre, wow zu sagen, wenn ich den Rollback einleite.
Okay, also ein schnelleres wow quasi?
Also ich sage wow, solange bis der Stopp für mich fertig ist. Mhm. Ja. Und dann ist für mich der Unterschied beim Rollback, sage ich, also küsse ich. Mhm. Und beim Zirkel würde ich nie küssen. Mhm. Ja? Also Zirkel ist für mich auch zum Beispiel gerade der Galoppanfang ist für mich hat was mit Takt und Rhythmus zu tun. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel den Galoppanfang mache, ich hasse das, wenn man macht. Das ist für mich so ein Turbo. Ja? Also wenn ich angaloppiere, ich sage immer, und in diesem Schnalzrhythmus möchte ich, dass sich die Vorderfüße bewegen. Also es ist der Moment, wie er praktisch angaloppiert. Wenn ich am Zirkel schneller werden will, ist es ein reines Schnalzen. Mhm. Ja, also so Takt viel Tempo. Genau. Und dann am Rundown für die letzten, also ich schnalze am Rundown, aber für die letzten 10 Meter, also wenn meine Pferde hören, dann geben sie wirklich Gas.
Okay, dann zünden sie. Okay. Ja. Das heißt, zum Angaloppieren schnallst du eher und zum Rollback, also aus dem Stopp und Rollback, da küsst du dann nochmal.
Genau.
Damit sie auch wieder zünden.
Das ist eine explosive, ist eine explosive Bewegung. Ja.
Ja, aber das ist ja, wie man den Fitness beibringt, weil ich bin ja Allround-Trainer. Ich habe viele Rainer, die dann ins Ranch-Riding-Programm kommen und die wollen natürlich immer im schnellen Trab angaloppieren. Das heißt, die dürfen bei mir nie ohne Küsschen angaloppieren. Ich könnte auch Schwalzen beibringen, aber das nehme ich halt zum Antraben.
Ja.
Aber da habe ich das Problem, dass die, wenn die irgendwie im Trabtakt irgendwie kurz nicht bei mir sind, dann wollen die immer angaloppieren, was ja toll ist. Dafür sind sie gezüchtet. Aber die müssen halt lernen, dass sie wirklich ohne Küsschen, selbst wenn ich dich hinsetze und den äußeren Schenkel zurücknehme, dürfen die nicht angaloppieren, weil ich einfach das ausbauen muss. Ne?
Ja.
Und da sehen wir ja wieder, dass man dem Pferd alles beibringen kann. Ich sage immer, es ist wichtig, dass du deine Vokabeln beherrschst und das Pferd auch deine Vokabeln. Und was du sagst, ist eigentlich egal, wenn das Pferd das Richtige gelernt hat. Ne?
Genau, ganz genau.
Ja, sehr schön. Ja, dann kommen wir doch mal noch kurz zum Rundown. Weil Rundown, Stopp und Rowback sind ja ein Manöver, wo du Plus und Minus aufheben kannst. Ne? Also das ist ja, also wenn du mega Stopp hast und einen schlechten Rollback, bist du ja schon wieder nicht im Plusbereich oder einen schlechten Rundown. Man sieht ja jetzt relativ viel, dass sie diese eckigen Rundowns reiten. Kannst du mir da was zu sagen? Dass sie so um die Ecke reiten?
Ja genau, dass du praktisch so wie 90 Grad machst. Ja, es ist ein bisschen Geschmackssache. Ja. Also Also für mich ist es so, dass für mich ist der Rundown ein ganz, ganz kleiner Zirkel. Ja, also ich möchte nicht, dass man wirklich, wirklich diese 90 Grad hat, weil für mich kippt da die Schulter. Mhm. Ja. Also ich möchte praktisch diese Ecke, wo ich reite, ist für mich so wie ein Mini-Zirkel. Ja, und die Position, wo ich am großen Zirkel habe, würde ich gerne, wir sprechen jetzt hier immer vom Idealfall, ja, also von der hundertprozentigen Theorie, ja. Dann sollte das so ausschauen, wie wenn ich, weiß ich nicht, einen 2 Meter großen Zirkel galoppiere. Ja. Wie gesagt, ich bin nicht so der Fan von, wenn man die so rüberzieht am äußeren Zügel und dann, wenn der Kopf nach außen kommt und so, es gefällt mir persönlich halt nicht so gut. Ich glaube, viele machen es vielleicht, dass sie nicht Richtung Wand laufen wollen, ja, weil das ja immer so ein bisschen ein Faktor ist, wenn man sie öfter schaut, dass sie dann irgendwann Richtung Bande rausziehen wollen, ja.
Okay. Also für mich als Laien, also ich ein bisschen reiten kann ich ja, aber ich persönlich, der Rundown ist ja eine aufbauende Tempokurve. Deswegen fänzt ihr ja auch. Eigentlich nur, damit das Pferd lernt, den Speed zur Wand zu halten. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen verrufen, dieses Fenzen. Aber es geht ja wirklich darum, dem Pferd Stoppen beizubringen, sondern das Pferd soll lernen, den Speed bis zur Wand zu halten, ne? Damit wir beim Highspeed stoppen können. Und ich persönlich habe es immer so gemacht oder empfinde es so, dass wenn ich gerade sitze, läuft das Pferd langsam und ruhig. Und wenn man sich nach hinten anfängt zu lehnen, dann fangen die an hochzuschalten, was man ja muss, weil sonst fällt man runter. Also man kann sich ja nicht nach vorne oder gerade lehnen im Highspeed und dann einsetzen. Ne?
Ja.
Erklär du mir doch einfach mal, wie du in Ruhe so einen Rundown aufbaust.
Also für mich ist mal generell so, dass ja, du willst, also die Kontrolle auf dem Rundown ist eine andere wie auf dem Zirkel. Ja? Weil auf dem Zirkel ist so, da will ich jeden Schritt, jedes Tempo zu 100% unter Kontrolle haben. Ja? Der Rundown ist so, die müssen ja rennen, um zu stoppen. Ja? Und jetzt an einem beizubringen, dass er mit, weiß ich nicht, 48 km/h rennen soll, dynamisch sein soll, das ist schwierig. Ja? Also ich glaube, da muss man aufpassen, dass man sie nicht verrennt, weil die sollen ja frei laufen. Also ein Problem ist es, wenn du den Rundown treiben musst. Ja? Mhm. Weil dann wird der Stopp nie so frei sein, wie er sein kann. Und es ist auch natürlich viel schwieriger, das Timing zu finden, weil die ja darauf warten, dass du aufhörst zu treiben, beziehungsweise wenn du dich auch nur im Ansatz in Position, man sagt im Englischen immer, beat you to the ground, ja. Also, dass sie diesen nicht wirklich vorwegnehmen, aber sie wissen, sie können sich einfach lesen und fangen schon an, in dem Moment, wo du dich in die Position bringst als Reiter, stoppen die schon.
Ja. Also denken sie mehr an Stopp wie an Vorwärts, genau.
Ganz genau, sie denken mehr an Stoppen wie an Vorwärtslaufen. Das heißt, in erster Linie soll der mal denken zu laufen, ja. Und da entstehen aber natürlich auch die Probleme, weil was du nicht willst, ist, dass sie Gänge überspringen. Mhm. Ja? Also du willst diesen Aufbau, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang, dann kommt Stopp.
Mhm.
Je nachdem, wie groß deine Halle halt ist. Ja? Und drum ist es so, dass also der Anfang für mich ist einfach ein versammeltes Galoppieren, wo ich das Gleiche mache wie am Zirkel, wo ich sage, ich gehe einfach langsam von A nach B, dass er lernt, welche Körperpositionen sollst du behalten. Ja? Wenn es dann darum geht, das Tempo reinzubringen, dann ich will, dass er läuft. Also wenn er läuft, kann ich ihn nicht gleich dafür bestrafen, auch wenn der jetzt dann vielleicht 10 km/h mehr hat, wie ich gerne hätte. Ja? Weil über die Kontinuität findet der mit der Zeit selber raus. Und jedes Pferd, finde ich, hat auch so ein bisschen seinen eigenen Tempo, sein eigenes Grundtempo. Ja, ja, ganz genau. Und es geht einfach darum, für mich ist so, wenn die frei laufen und sich wohlfühlen, ja, dann kriegst du gute Stopps hin. Wenn die drüber nachdenken, dass sie am Ende vom Stopp zu stark korrigiert werden oder, weißt du, ich sage immer, der Stopp, den du gemacht hast, der ist vorbei, ja. Alles, was du danach hast, hat keinen Einfluss mehr auf den Stopp, den du gerade gemacht hast, sondern auf den nächsten, ja. Und wenn du praktisch, in meiner Welt, wenn du, es geht auch gar nicht darum, dass du hart bist, man kann auch stark korrigieren, ja, aber es geht darum, wie ist die Körpersprache, wie ist deine Körperspannung danach, ja. Und man sieht das so oft, dass man so reflexartig reagiert. Und ich glaube, der Reflex ist was, was Pferde überhaupt nicht handeln können. Ja? Und ein Reflex ist aber natürlich auch, braucht sehr viel Zeit und sehr viel Erfahrung, um den zu lernen, zu kontrollieren. Ja? Weil das macht man ja jetzt nicht mit Absicht, sondern es ist, darum nennt man es ja auch Reflex. Es ist ja was, was unkontrolliert passiert. Ja? Und ich glaube, das ist was, was dann am Ende einen sehr, sehr guten Reiter auch ausmacht, dass er eben lernt, diese Reflexe zu kontrollieren und die Korrekturen halt einfach mit einer ruhigen Körpersprache. Ja? Also dass das Ganze, wenn man das Bild von außen dann anschaut, dann schaut das immer aus, als ob da Ruhe dabei ist, ja? Und keine Hektik. Das hat aber nichts mit der Härte zu tun. Ja? Also, weil es gibt einfach Pferde, die sind von der Gefühlswelt wahnsinnig stumpf. Ja, und es gibt sensible Pferde. Also jedes Pferd hat seinen Punkt, so viel Druck braucht er, bis er reagiert. Ja, bis er sagt, das ist mir jetzt so unangenehm, dass ich den Sinn drinnen sehe, irgendwas zu verändern. Ja, und manche Pferde, Schmerzgrenze, das Wort benutze ich so ungern, weil wir wollen dem ja keinen Schmerz zufügen. Ja, aber sagen wir, seine Reaktionsgrenze, ja, ist bei manchen Pferden extrem hoch. Also musst du auch dementsprechend dann mal anziehen, dass der überhaupt in Erwägung zieht, weil er sagt, ja, das stört mich überhaupt nicht, was die da macht. Ja. Ganz genau. Und den Punkt willst du halt mit Ruhe adressieren.
Ja, ja, also wenig Emotionen, ne? Ich glaube, Reflex und Emotionen sind dann sehr schnell beieinander, ne?
Ganz genau. Und man hat ja auch immer so, man nimmt das ja auch sehr schnell immer persönlich, wenn irgendwas nicht klappt. Ja, also es ist ja so, dass es einen dann, dass es einen nervt und dass es einen, ja, und das ist halt das, was man einfach lernen muss, auszuschalten. Also ich finde, Emotionen sind einfach im Pferdetraining völlig, völlig fehl am Platz.
Bin bei dir. Wie wichtig ist denn, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich finde so, wenn der Rücken richtig gut kommt, das merkt man vor allem rückwärts. Da merkt man auf einmal, dass die Beine leicht werden, die gehen rückwärts, die halten den Takt und so. Und ich würde es so einschätzen, dass wenn ein Pferd erst gut rückwärts gehen kann, kann man eigentlich am Stopp arbeiten, weil die erstmal den Rücken geben und wirklich aufmachen oder so. Oder wie wichtig ist da für dich rückwärts vorm Stopp oder generell so als Vorübung?
Also rückwärts ist essentiell, ja. Ich finde, im Rückwärtsgehen siehst du auch, wie rittig ein Pferd ist. Gell? Mhm. Natürlich, das andere ist, diese Pferde haben teilweise so viel Talent, dass sie halt einfach stoppen. Ja? Mhm. Aber ich finde, diese Probleme tauchen dann auf, wenn du ins hohe Tempo gehst. Mhm. Ja? Also sie können jetzt trotzdem, oft können sie stoppen und gehen überhaupt nicht rückwärts, aber dann wirst du merken, im Tempo, irgendwo ist ein Loch drinnen. Ja? Irgendwo ist ein Fehler im System. Ja? Wobei ich schon sage, der Rundown selber ist ja einfach eine freie Aufwärtsbewegung. Ja? Also ich will natürlich nie, dass sie den Rücken verlieren, aber durch dieses Tempo hast du natürlich nicht diesen Rücken, wo man sich jetzt, weil ich glaube, da verrennen sich auch viele, weil sie denken, boah, der Rundown muss so komplett und das geht bis zu einem gewissen Tempo und ab einem gewissen Tempo gehen die ja voll in die Streckung. Ja,
ja, die müssen den rumfeben, ne? Dann können die nicht so ultra rund sein, sonst kommen sie vorne nicht hoch, oder?
Ganz genau, das heißt, du willst, da darf auch, für mich darf auch, wenn der den Kopf strecken will und den Kopf hochnehmen will, um diesen Raumgriff da zu kriegen, ist das völlig okay. Die Frage ist immer, was macht er dann im Stopp? Ja? Also was macht er, wenn ich die Hand aufnehme? Ja? Wenn ich jetzt sage, ich bin im vollen Galopp, dann möchte ich mit Ruhe meine Hand nehmen können und er bremst und kommt dann sofort mit Rücken in die Versammlung. Mhm. Ja? Das ist wieder, wir reden hier wieder vom schönsten Optimalfall. Ja? Das wäre so, dass du halt auch eine Speed-Kontrolle haben kannst, aber du kannst praktisch wenn du sagst, du hast das gleiche Tempo am Rundown wie auf dem Zirkel, schaut das anders aus. Mhm. Ja, also auf dem Zirkel ist es eine versammelte Vorwärtsbewegung, ja, und im Rundown ist es eine offene Aufwärtsbewegung.
Mhm. Ja, also wirklich frei machen, ne?
Genau, ja. Genau. Aber wann immer du deine Hand nimmst, willst du halt, dass er trotzdem weich genug ist, zurückzukommen und dann wieder in die Versammlung zu gehen. Beziehungsweise, wenn du ins Rückwärts gehst, dass da halt keinerlei Widerstand ist.
Ja. Und wie viel machst du mit Gewicht? Weil also ein richtig guter Rainer am Randauen, der merkt auch, ob du dich zurücklehnst und ihn freigibst oder ob du dich wieder aufrichtest, schwer machst und er zurückkommen soll. Also ein richtig Guter Trainer kann ich mir vorstellen, dann lehnst du dich nach hinten, dann fängt er an hochzuschalten. Aber wenn du dann genau. aufhörst, dieses nach hinten lehnen und diese Energie schicken, würden die auch schon zurückkommen, oder?
Genau, ganz genau. Ganz genau. Also desto mehr du dich nach hinten lehnst, desto mehr soll er Tempo zunehmen. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel dann sagst, du willst das Tempo wieder rausnehmen, kannst du das wegnehmen. Aber es ist eigentlich die Körperenergie, wo das ist, gell? Dass du halt, wenn du die Energie rausnimmst, dann sollte er eh schon. Aber nicht so, dass er darauf ständig wartet. Ja, also ja. Für mich ist das ist was anderes wie Speed Control am Zirkel, wo du sagst, bumm, da muss das in diesem Moment kommen. Ja. Mhm. Also für mich ist schon okay, wenn die so ein bisschen zögern und das. Du willst nie das Gefühl haben, dass du die Kontrolle verlierst und dass er wirklich wegrennt. Aber es ist ein kontrolliertes Wegrennen, würde ich sagen.
Mhm. Ja? Ja, ich glaube, das fällt auch vielen Non-Pros schwer, ne? Weil den einen lassen sie laufen und haben keine Kontrolle mehr und die anderen trauen sich nicht, sie laufen zu lassen und haben dann nicht den optimalen Speed. Ne? Das ist, glaube ich, die Kunst am Rundown. Ne?
Genau. Und da muss man so ein bisschen, ist auch was, mit dem ich sehr, sehr lange gekämpft habe, weil ich so ein Control-Freak bin, ja. Dieses Loslassen der Kontrolle, das ist, es fühlt, diese Rundowns fühlen sich, also ein guter Rundown, ja, sage ich, habe ich Kontrolle, aber es ist nicht zu 100% kontrolliert. Ich könnte jetzt nicht sagen, kann ich 3 km/h schneller oder langsamer gehen, was ich am Zirkel schon kann. Mhm. Ja, also am Zirkel sage ich, ich kann das genau dieses Tempo, was ich möchte, reiten. Ja, aber im Rundown nicht.
Okay, ja, das ist ja mal spannend zu hören. Dann ist natürlich auch ein Riesenthema, man sieht es auch viel, dass manche schon auf X wechseln sollen. Man sieht es unheimlich an der Schweiftätigkeit, finde ich. Mhm. Ich hatte auch so einen Rainer, dann bin ich ein bisschen Training geritten, das war eigentlich ein sehr gutes Rennschreiningpferd, ich habe ihn umgebaut und aus Spaß bin ich mal ein Training geritten. Und der wollte dann auch immer auf X wechseln, so beim Abschalten, ne? Der hat immer auf X gefragt, sollen wir wechseln? Und da habe ich mir überlegt, den einfach klopfen, innerer Schenkel heißt Innenstellung und weiterlaufen. Und dann aufhören zu klopfen und leicht umstellen heißt wechseln und vielleicht sogar ein Küsschen geben. Wie differenzierst du das, ob die jetzt runterschalten oder wechseln sollen bei den Pferden, die vorgreifen?
Ja, es ist eine super Frage und es ist ein Problem, womit ganz viele Leute zu tun haben, was aber in meiner Welt ein Symmetrieproblem ist. Mhm. Ja. Weil in dem Moment sind die Schultern nicht mehr da, wo sie sein müssen, ja. Und jetzt kannst du natürlich, jetzt haben wir natürlich den Effekt, dass sie einfach dadurch, dass sie oft geshowt werden, dass du sagst, du hast das Problem draußen nicht. Also ich sag mal, 9 aus 10 dieser Probleme kannst du draußen korrigieren, mhm. ja. Genau. Und dann hast du aber das eine Pferd, wo einfach das wirklich macht, weil es zu oft geshowt worden ist. Genau. Ja? Und das kannst du natürlich nur in der Prüfung korrigieren. Mhm. Ja? Und du kannst bis zu einem gewissen Punkt, kannst du natürlich diese Buttons einbauen, mhm. Wo wir alle am Ende gewinnt, der am besten schummeln kann. Ja? Weil du hast ja nie diesen perfekten Ritt, ja. Also du wirst immer irgendwo ein bisschen helfen oder unterstützen müssen, ja. Und dann ist halt die Frage, wie kompliziert baust du diese Buttons ein und wie lange halten die? Ja, also meistens, wenn man so mit sowas arbeitet, dann funktioniert das halt meistens 1-2 Mal, dann musst du dir was anderes einfallen lassen. Da bin ich eher so dann der Fan vom Schulen und halt mit Ruhe in der Prüfung korrigieren und wenn man immer nur reingeht und natürlich Vollgas, das ist eh, glaube ich, ein gutes Thema, um anzusprechen. Mhm. Es gibt so Pferde, damit kannst du das machen, ja, aber die sind so dünn gesät. Ja, also wenn man da jemals mal einen in seiner ganzen Karriere hat, dann ist das schon toll. Das sind so Pferde, weißt du, die werden einfach nicht heiß da drinnen oder wir nehmen nichts vorweg. Die machen das halt, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Jahre hintereinander immer wieder. Und dann gibt's halt Pferde, die showst du 2-3 Mal und die wissen, was Sache ist da drinnen, ja. Und die kannst du halt wahrscheinlich nur über Schulen gut halten.
Ja man muss erstmal sauber reiten, bevor man spektakulär reiten kann. Da geht's schon mal los.
Ja, das ist das. Ich glaube, viel davon kommt, wenn man die Pferde zu früh im Tempo reitet, bevor sie wirklich broke genug sind dafür. Weil gerade zu der Snaffle-Bit, das habe ich auch sehr, sehr viele Fehler gemacht am Anfang, ja. weil man in diesem Snafflebit zu viel schummeln kann. Ja, in der, weißt du, wenn du dann auch noch jetzt ein relativ guter Reiter und Showmensch bist, dann kannst du halt sehr viel überdecken, ja, wo du dann später aber für bezahlst, ja.
Aber du sagst ja Symmetrie, also Fehler in der Symmetrie beim Wechsel, weil im Endeffekt stelle ich es mir jetzt so vor, dass du die quasi auf dem Zirkel immer um den inneren Schenkel gebogen hältst und für einen Wechsel dann wahrscheinlich schon ein bisschen gerade richtest vorher, oder?
Nee, schau, die Schulter für mich ist komplett identisch, ob du links, rechts gehst oder geradeaus gehst. Das Einzige, was anders ist, ist die Position von der Hinterhand und vom Hals und Kopf.
Genau, und also ich nenne das dann immer quasi, wenn ich jetzt linke Hand galoppiere, ist das Pferd ja immer leicht um den linken Schenkel gebogen, weil im Galopp haben die automatisch immer leicht die Kruppe drin.
Ja, ich meine, da gehen wir jetzt wahnsinnig ins Detail rein. Ja? Also, wenn ich es mir bildlich vorstelle, ist es so, wenn ich einen Zirkel, wenn ich eine Linie auf dem Boden male, dann geht die Linie, also wir malen jetzt diese perfekte Acht. Ja? Und die Vorderbeine, die Linie ist immer zwischen den Vorderbeinen. Ja, dann verändert sich das ja nie. Das Hinterbein jedoch ist für mich das, also wenn wir jetzt links rum gehen, dann ist das rechte Hinterbein auf der Linie.
Also ist die Kruppe ganz leicht drin. Das linke Hinterbein ist ganz leicht drin.
Ganz genau. Und es ist so, wenn ich jetzt zur also wenn ich jetzt normal den Zirkel reite, ist mein rechtes Bein, wenn wir links rumgehen, liegt einfach verwahrend am Pferd, die Wade. Ja? Und das linke ist das Treibende. Das Innere ist das Treibende. Was der Schulter ständig sagt, bleib oben, bleib oben. Ja? Wenn ich jetzt Richtung Wechsel hinkomme, dann ist es für mich so, dass ich in der, wenn ich in der Mitte, also so 2 Meter vorm X, schließe ich beide Waden, ja, dass das Pferd beide Beine fühlen kann. Und dann, wenn am Punkt vom Wechsel, ist es nur so, dass ich das neue innere Bein öffne. Ja, weil ich, also ich tue das nicht wegschieben. Also ja, wir reden wieder von diesem perfekten, wenn du ein junges Pferd hast, was nicht ready, was Hilfe braucht, alles gut, ja, dann schieben wir die weg. Aber wenn wir jetzt von diesem perfekten, dann ist es so ein Wechsel, wie du dir in der Western Riding vorstellst, wo sich weder die Oberlinie noch die Rechts-Links-Linie verändert. Ja. Also wir haben praktisch kein Verschieben des Pferdes. Ja. Und die Schultern sollten ja theoretisch oben sein, also muss ich die auch nicht hochholen. Ja. Das heißt, in dem Moment, also 2-3 Meter vor dem X, lege ich beide Beine, also schließe ich beide Beine. Das heißt, in dem Moment habe ich keine Veränderung mehr. Also ich habe keine Veränderung im Tempo. Das heißt, für meine Pferde so, wenn dieser Schluss ist, halte die Körperposition genauso, wie sie jetzt ist. Mhm. Ja? Dann am X öffne ich das neue innere Bein. Das ist der Impuls zum Wechseln. Je nachdem vom Gefühl vom Pferd drücke ich dann ein bisschen links oder je nachdem, wie sensibel sie sind. Und so ist es für mich auch so, dass ich nie im Pferd oder ganz selten, das ist ein Wort nie, ist immer gefährlich, dass sie kicken. Ja? Weil sie einfach, weil du nicht drückst, um zu wechseln, ja, sondern die fühlen.
Die wechseln eher als Öffnen, anstatt auf genau, den neuen Druck.
Genau,
neuen
die wechseln aufs Öffnen des Beines, ganz genau.
Da bin ich aber ganz bei dir. Also ich mache ja viel Western Riding und so. Also ich persönlich mache immer beide Beine ran und nehme dann den alten Schenkel, drücke ich einmal ein bisschen fester und nehme ihn dann weg. Also ich lege ihn dann locker um. Aber erst wenn ich außen einmal festgedrückt habe, heißt, pass auf, ich nehme ihn gleich weg, damit ich eben nicht beim Wegnehmen mit dem neuen pieksen muss. Weil dann kommt dieser Kick, ne? Oft. Also. Und das viele haben, also die haben viele Reiter vergessen diese Vorwarnung, gleich kommt der Wechsel. Also ganz junge, klar, die schiebst du hin und her. Aber beim alten Pferd haben wir ja, wir richten das Pferd gerade und dann sagt mein alter Schenkel einmal, drücke ich einmal, pass auf, und jetzt darfst du wechseln. Und dieses Pass auf vergessen viele und machen dann das Bein auf und müssen dann mit dem neuen pieksen und dann plups, wechselt das Pferd. Ne? Das ist natürlich immer das Endprodukt. Also bei dem jungen Pferd nimmst du den alten Schenkel zurück, schiebst das weg, 3-4 Sprünge und legst dann aktiv um. Ne, aber beim alten Pferd rahmst du die ein, dann sagt der alte Schenkel, aufpassen, ich gehe gleich weg und dann darfst du jetzt quasi. Ne? Und das ist wirklich, da sind wir ja wieder beim guten Reiten, machst du ja im Endeffekt genauso, ne? Dass du dann übers Schenkel wegnehmen den Ball bringst, dann hast du einen soften, smoothen Wechsel, anstatt über den neuen Schenkel da einen aktiven Impuls zu geben. Ne?
Genau, weil dann kommt halt auch so schnell diese, dass sie einfach so rüberkippen. Gell? Und ich meine, wir haben ja jetzt, was wir jetzt beschrieben haben, ist das Wechseln bei einem Pferd, was den Wechsel perfekt kann. Gell? Also nur wie führe ich ihn aus, ja? Nicht wie bringe ich ihm bei. Ja?
Dann gehörst du zu den Reinern, das machen ja viele Reiner, die quasi den Jungpferden den Wechsel vorm Außengalopp beibringen, weil sie es halt schon so anbieten? Oder machst du erst alle Vorübungen Außengalopp, bevor du die wirklich wechselst?
Nochmal, den ersten Satz habe ich nicht verstanden.
Ja, es gibt, ich kenne ein paar Reining-Trainer, die bringen denen quasi den Wechsel bei, bevor die den Außengalopp beibringen, weil die Pferde ja dann wechseln wollen.
Ah, nee, mache ich nicht. Also ich schaue, was ich mache, bevor ich überhaupt am Wechsel arbeite, ist so, dass ich ein, zwei Mal über die Diagonale gehe. Also ich galoppiere einfach diagonal runter und nimm die Wand und leg den Fuß an und schau, wie natürlich ist der.
Ja, okay. Ja?
Also einfach nur, um zu sehen, was ist das Grundtalent vom Pferd. Ja? Die, wo sehr viel Talent haben, die springen beim ersten Mal um, ja, und sind im richtigen Galopp und galoppieren weiter. Ja? Wenn die da kreuzen, weiß ich schon, okay, dann muss ich früh genug anfangen, dass der korrekt das lernt. Auch der Talent hat, würdest du das einfach so weitermachen, nach dreimal macht das natürlich nicht mehr. Das ist ganz klar. Ja? Also das ist nur, um zu sehen, was ist das Grundtalent vom Pferd. Ja?
Okay.
Und dann, also für mich, ich tue nicht ewig immer Außengalopp arbeiten, ja. Aber für mich müssen die wissen, kann ich die Schulter verschieben, kann ich die Hüfte verschieben? Das muss für mich gegeben sein, dass wir am Wechsel überhaupt arbeiten können.
Ja, weil nur so kann man ja dann den Wechsel korrigieren, wenn er nicht klappt, ne? Also, das ist ja, das bin ich ganz bei dir. Also, ich als, was dann Riding-Trainer bin, natürlich sehr perfektionistisch veranlagt und will wirklich, dass sie von hinten nach vorne durchspringen und ich das wirklich korrigieren kann, sprich Schulter, Hinterhand, alles flexibel schieben können. Aber es gibt halt wirklich so talentierte Pferde, wie du sagst, den gehst du in Außengalopp, dann klopfst du einmal außen, zack, dann wechseln die, das machst du dreimal. Aber das sind halt die ganz guten, die du auch nicht korrigieren müsstest, weil die immer durchspringen. Aber das sind schon auch die Minderheit auf jeden Fall.
Die, absolut. Also ich würde sagen, mindestens die Hälfte geht in Kreuzgalopp beim ersten Mal nach dem Wechsel fragen.
Ja.
Wenn du wirklich nicht vorbereitest, nicht herrichtest, ja. Und das, finde ich, sind auch die, wo wirklich. Es hängt aber auch mit zusammen, wie gute Beweger sie sind, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, sehr schön. Also jetzt haben wir das ja alles schon ein bisschen durchexerziert. Ich überlege gerade so, generell war das schon super spannend. Wie sieht denn so ein Schauen ist ja ein Riesenthema, ne? Und ich sage ja immer, wenn das Pferd das zu Hause kann, kannst du das auch am Turnier, wenn es dir vertraut. Aber du hast ja von Schooling-Ritten und so gedacht. Wie führst du denn so Pferde an den Sport ran? Oder wie sieht's aus, wenn du 5 Tage nach Kreuz fährst? Wie sieht da so eine Routine aus mit Abreiten, Showen, Schulen, Paid Warm-Ups?
Das kommt natürlich jetzt ganz auf die Altersgruppe an. Ja. Aber wenn wir jetzt sagen, wir reden jetzt von einem 3-jährigen Pferd, ja, dann ist es so, dass ich meistens im Juni, Juli die das erste Mal show. Mhm. Und da ist meine Idee, ist jetzt einfach so eine 70, was ich im Kopf habe. Also für mich ist dieses erste Mal showen einfach so schön, jedes Manöver auf eine 0 zu reiten. Dann kommt oft, je nachdem wie sie sind, kommt oft eine +1/2 irgendwo raus oder auch eine -1/2. Halt auch, um zu sehen, wo stehen sie denn oder wo sind Defizite, an was muss man arbeiten. Es ist eigentlich nur so ein Status quo, was habe ich denn. Ja? Ich persönlich bin nicht so der Fan von diesem sofort pushen und aufs Gas steigen. Paid Warm-Ups sind desto mehr, desto besser. Ja? Aber natürlich muss es einen Sinn haben, was man da drin macht, ja. Manchmal ist es wichtig, Paid Warm-Ups schnell zu reiten. Also ich glaube, es ist auch nicht gut, immer nur langsam, weil dann wissen sie halt auch sofort den Unterschied, was ist ein Paid Warm-Up, was ist eine Show, ja. Ich glaube, einfach der Sinn von einem Paid Warm-Up ist einfach, sie in eine Show-Situation zu bringen und dann mit Ruhe zu korrigieren, ja.
Und übst du zu Hause richtig Pattern vorher? Also reitest du richtig Pattern durch oder?
Nee.
Ich auch
Weiß,
nicht.
ganz viele machen das, ja. Ich weiß nicht, für mich funktioniert das irgendwie nicht, weil das, ich weiß nicht, ist für mich nicht die Realität. Also ich kann das kann da 100 Mal funktionieren, und wenn du das Adrenalin hast, und dann ist es einfach was ganz was anderes, ja. Ich mache schon, was ich viel mache, ist schon die Pferde in die Situation zu bringen, wo ich gewisse Sachen aneinanderreihe, ja. Also so Pattern-Sequenz. Ja, das mache ich sehr oft, wenn es in Richtung Showzeit geht. Also wenn sie so turnierfertig werden, dass du zum Beispiel sagst, du machst einen Run-and-Stop, machst danach deine Turns und galoppierst langsam weg. Ja? Oder dass du so Sequenzen, Zirkel, Groß, Klein, Groß, Wechsel. Das mache ich viel, aber dass ich wirklich ein Pattern von Anfang bis zum Ende durchreite, mache ich eigentlich überhaupt nicht zu Hause. Ich weiß aber, dass das viele, viele, viele machen.
Ja, da bin ich aber ähnlich bei dir. Also wir kriegen ja immer die Pattern vor der Show erst, gerade so Trail, Western Riding, Superhorse, egal, Ranch Riding. Und ich bin eher jemand, der wirklich alle Einzelteile übt und dann ein paar Einzelteile zusammenbaut und vielleicht mal einen Durchlauf irgendwie macht. Aber ich kann andere Trainer, die sagen immer, die fangen immer wieder vorne an, wenn Station 3 nicht geklappt hat. Und das finde ich sehr schwierig für die Pferde, weil die dann vorgreifen, nicht mehr zuhören und du die im Endeffekt auch wieder überforderst. Ich reite dann auch spiegelverkehrt die ganze Sache, so zwei, drei Sequenzen mal spiegelverkehrt und so. Ich bin auch jemand, der wirklich immer wieder an den Basics schraubt und an der Durchlässigkeit, um die
Ja.
Pferde nicht zu überfordern und auch zu nerven fast, ne?
Ja, das glaube ich auch, weil also man kann natürlich dieser theoretische Ansatz, dass sie sagen, ja, du fängst immer wieder von vorne an, damit das halt dann am Ende einmal so durchgespielt ist. Aber ich glaube auch, dass du diesen mentalen Aspekt halt einfach mit reinnehmen musst in die ganze Sache, gell? Und dass sie da schon dann sehr schnell von der Konzentration einfach auch überfordert sind. Gell?
Genau, und das ist auch, wir hatten gestern den François Pignon hier, das ist ein französischer Freiarbeitsarbeiter. Und ich hatte ja schon mehrere Podcasts auch mit einer Pferdewissenschaftlerin und ein Pferd kann sich am Stück 6 Sekunden konzentrieren und generell 7 Minuten, sagt man. Das ist nicht viel. Also man braucht ja immer wieder diese Pausen, Hand vor, Schrittpause, Stehpause oder allein im Zirkeltraining einfach mal eine halbe Runde Hand runter, kein Signal senden. Und ich glaube, viele beschallen die Pferde zu intensiv mit neuen Informationen, anstatt wirklich in dieser einen Übung zu bleiben, bis das Pferd die Übung zu versteht. In der Übung dem Pferd Feedback geben, das ist die richtige Idee, das war genau der richtige Schritt. Dann eine größere Pause zu machen und dann was Neues zu machen. Ich glaube, viele Reiter, gerade Amateure, sind viel zu unstrukturiert und machen viel zu viel Dinge und das Pferd versteht gar nicht, warum diese Übung jetzt gemacht wurde, ne?
Ja, absolut.
Ja, dann hast du noch im ersten Teil vom chiropraktischen Ansatz erzählt. Hast du da dich fortgebildet oder eine Ausbildung oder?
Ich habe ein sehr großes Wissen darüber. Ja, auf alle Fälle.
Und inwiefern, du sagst, du hast da, inwiefern läuft das in dein Training hinzu? Also machst du wirklich Übungen von unten oder an Stangengymnastik oder Kappzaumarbeit oder hast du einen Osteopathen oder Chiropraktiker? Wie läuft das in deinem Training mit?
Also für mich hat es sehr viel mit Dehnübungen eigentlich auch zu tun, ja, wo man die Pferde halt dehnt und das sind ganz kleine Eingriffe. Also es ist jetzt nicht so, dass man da so mordsmäßig an den Pferden rumzieht, ja, sondern einfach kleine Eingriffe. Für große Sachen musst du eh jemanden holen, ja. Aber weißt du, wenn man sich sehr viel damit beschäftigt, kriegst du ein Gespür dafür, bevor es ein großes Problem wird, ja. Und dann kannst du es mit minimalen Eingriffen einfach beheben, ja, wo du jetzt sagst, das ist jetzt kein großer chiropraktisches, ja. Und da ist es so mehr, fließt es eigentlich jeden Tag mit ein in die Arbeit, ja. Und auch, wie sind sie muskulär, wo sind verspannte Muskeln? Da gibt es dann ganz viele Sachen, die man ja machen kann, von der, weiß ich nicht, Magnetfelddecke über die zum Beispiel Novafon-Geschichten oder was auch immer, ja. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, ja, wie man die unterstützen kann. Das ist dann auch so ein bisschen muss jeder für sich selber rausfinden, was für ihn und für seine Reitweise, weil ich glaube, das kann man auch nicht so pauschalieren, ja, was für den einen funktioniert oder für das eine Programm funktioniert vielleicht für den anderen überhaupt nicht. Ja. Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen ausprobieren.
Wie wichtig ist für dich Aufwärmen?
Aufwärmen ist essentiell, wenn du keine Symmetrie hast. Wenn du eine Symmetrie hast, aber das Niveau erreichen halt ganz, ganz, ganz wenige, dann, also ich habe in den letzten 20 Jahren, na 20 nicht, 15 Jahren, würde ich sagen, keine Sportverletzung gehabt.
Cool.
Und ich könnte jetzt meine Pferde aus der Box nehmen und vom Stand weggaloppieren und würde behaupten, dass ich keine Verletzung kriege. Machen tue ich es nicht, ja. Aber mein Aufwärmen, was verstehst du unter Aufwärmen?
Ja, also jetzt in Schubladen negativ gedacht, gibt es natürlich Leute, die steigen auf, ziehen den Kopf an Bügel in beide Richtungen und galoppieren an. Also ist ja auch die Frage, wo kommt das Pferd her? Kommt es vom Paddock, kommt es aus der Führanlage, kommt es aus der Box? Was für eine Temperatur haben wir? Wie gut ist das Pferd im Zustand? Ne? Aber ich bin schon jemand, der wirklich ein Fan davon ist, erstmal eine Runde Schritt am langen Zügel beide Richtungen zu reiten oder eine Runde um Hof oder so. Und dann vielleicht erstmal die Pferde im Schritt durchbewegen, dann im Trab und dann im Galopp. Ne? Oder vielleicht sogar Trab aussitzen, Trab leicht, Trab. Also bei mir gehört Trab ja auch viel zum Trainingsprogramm als Allround-Trainer. Und sie halt nicht sofort zu überstellen und zu überdehnen, ohne dass sie angewärmt sind. Kommt ein bisschen auf den Muskeltonus des Pferdes an. Es gibt ja Pferde, die sind sehr fest von der Muskulatur. Es gibt Pferde, die sind sofort da. Und wir machen natürlich, wir wohnen hier im wunderschönen Bergischen Land, wir machen auch viel Ausgleichstraining, Ausreiten. Da ich keine Führanlage habe, machen wir viel Ausreiten mit Handpferd oder erst eine Runde raus, dann in die Halle. Und ich glaube, das ist gerade bei breiten Sportlern essentiell, dass das Pferd erstmal mental und körperlich ankommt, bevor es wirklich gearbeitet wird.
Ja, nee, da bin ich voll bei dir. Also ich finde auch dieser psychologische Effekt ist so, ich möchte nicht, wenn der in die Halle geht, dass er denkt, es passiert gleich irgendwas. Ja. Dennoch will ich, dass der Fokus bei mir ist. Ja. Und dass er für mich ist so, wenn sobald ich meinen Hintern am Pferd habe, will ich, dass es für ihn heißt, in Symmetrie zu gehen. Ja. Aber das kann er auch am losen Zügel machen. Ja, aber ich verbringe auch also mindestens 2-3 Minuten Schritt am losen Zügel. Einfach, es brauche auch ich. Ja. Es ist so, wenn du sagst, du reitest 10, 12 Pferde, 13, 14 am Tag, ist jedes Pferd ist anders und ich möchte kurz für mich diesen Moment, wo ich mich auf das Pferd fokussiere, wo ich sage, da komme ich jetzt einfach mal an. Also ich gehe 2-3 Minuten und denke dann wirklich bewusst, ja, jetzt sitze ich auf dem Pferd, was will ich mit dem Pferd heute machen, was sind dem Pferd seine Stärken, Schwächen, woran muss ich arbeiten und dass das nicht so wie ein Fließband durchläuft. Ja. Mhm. Und dann mache ich sehr, sehr viel Arbeit im Trab. Mhm. Also auch bei den fertigen Pferden. Ich glaube, dass Trab ganz, ganz wichtig ist für die Rittigkeit.
Ja. Ja, und ist ja eigentlich auch schön, dass man vielleicht sogar ein paar Dinge im Trab korrigiert, anstatt extrem im Galopp, weil der Galopp soll dem Rainer ja sehr angenehm sein, ne?
Also, ja. Und weißt du, das ist jetzt alles, all die Dinge, wo ich jetzt heute gesagt habe, die haben nicht unbedingt, es gibt 1000 Wege, erfolgreich zu sein. Ja, also man kann alles, es gibt so viele Leute da draußen, die eine enorme Leistung bringen und alles komplett anders machen. Ja, also es gibt auch nicht immer richtig und falsch, ja, sondern es gibt, was möchte ich, was sind meine Werte, was möchte ich fühlen, da gibt's so, da kann man so viel argumentieren. Ja, also es geht nicht in keinster Weise zu sagen, das, was ich mache, ist das Einzige, womit du erfolgreich sein kannst, ganz, ganz im Gegenteil. Also ich hätte oft erfolgreicher sein können, wenn ich die Dinge teilweise anders gemacht hätte. Ja. Also für mich ist die Kombination wichtig. Langlebigkeit, Erfolg und dass ich sehe, das Pferd hat Spaß an dem, was es macht.
Ja, ich finde den Ansatz auch sehr schön. Das ist bei mir genau das Gleiche. die Pferde sollen jedes Jahr besser werden. Das ist das Erstrebenswerte. Ne? Das erste Jahr ist ja eigentlich spielerisches Kennenlernen, an Sport gewöhnen. Ja. Bei uns ist das vierjährig. Ich mache das immer gleich in 2, 3 verschiedenen Disziplinen. Und mein Ziel ist, dass das Pferd systematisch auftrainiert wird, mich gut versteht, gute Kommunikationsebene. Und dann kann man auch wirklich viel von den Pferden fordern, wenn sie es leisten können. Und das macht denen auch nichts. Also dann ist das wirklich gut machbar. Sehr schön. Ja, dann kommen wir zu den großen Abschlussfragen. Vielleicht einfach nochmal kurz ein Shoutout an die jungen Trainer oder auch an die Amateure mit ihrem Pferd. Was würdest du dir da wünschen oder was gibst du ihnen mit auf den Weg?
An die jungen Trainer. Ich glaube, man muss sich ein Programm aussuchen, mit dem man sich identifizieren kann, und bei dem musst du bleiben. Ja, bei dem musst du einfach mal 5 Jahre bleiben. Und das ist ein bisschen schnelllebig geworden, ja, dass man sagt, man macht hier 1, 2 Jahre hier und dort und dann wird man schon selber Trainer. Ja, ich verstehe es aber auch, weil es oft sind es ein bisschen undankbare Jobs auch, ja, wo man sehr viel Arbeit für sehr wenig. Ich glaube, man muss, wie gesagt, man muss jemanden finden, eine Person und ein Programm, mit dem man sich identifizieren kann, ja, und wo man das Gefühl hat, man wird gut behandelt, und da muss man bleiben, ja, bis man ein gewisses Niveau erreicht hat. Und danach macht es Sinn, sich verschiedene Sachen anzuschauen, ja. Also ich brauche mal eine Grundstruktur, ja, und dann kann ich sagen, dann macht es auch Sinn, wenn ich sage, jetzt schaue ich mir an, wie macht der die Turns, wie macht der die Rundowns, ja, und dann kann ich mir Ideen holen, und weil mein Grundprogramm steht, ja, und dann kann ich in verschiedene Richtungen gehen, desto mehr Info danach, desto besser, ja, weil es wird immer wieder Pferde geben, wo sein eigenes Programm, wo man abweichen muss, ja, wo man sich aufs Pferd individueller einstellen muss oder mit einer anderen Idee kommen muss, ja. Aber ich glaube, das ist so das, was, ja, weil man halt auch erfolgreich sein will, ja, wenn man das Ganze so im Schnelldurchlauf machen, und es ist die einzige Sportart auf der Welt, denke ich mal, weiß ich nicht, gibt es noch andere Sportarten, die man mit 70 genauso erfolgreich sein könnte wie mit 20? Oh, 70 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich meine, wenn wir jetzt schauen, es gibt genügend, die zwischen 50 und 60 sind und extrem erfolgreich sind, ja. Gibt es wenig Sportarten, glaube ich, ja.
Das ist eigentlich das Schöne an unserem Job, dass wir immer besser werden im Idealfall. Also, ich bin jetzt 41, ich bin kein Jungtrainer mehr, ich bin aber noch nicht alt, und ich habe echt noch 20 Jahre, wo ich noch besser werden kann, und mit jedem Pferd, mit jedem Kunden lernt man, und dafür sollte man auch offen sein, und dann wird man auch immer besser.
Ja, aufhören tust du an dem Tag, wo du aufhörst zu reiten.
Ja. Und das tun wir hoffentlich nie, wahrscheinlich, ne?
Genau.
Sehr schön. Dann noch eine Frage, wie würdest du gern leben, wenn du ein Pferd wärst?
Wie würde ich leben, wenn ich ein Pferd wäre? Das ist eine coole Frage. Also ich wäre sicher ein Sportpferd.
Sehr schön, also immer dabei. Und noch eine kurze persönliche Frage, weil du gesagt hast, du bist perfektionistisch. Man hört das ja auch an deinem symmetrischen Ansatz, was ich auch so ein bisschen mit dieser vielleicht mathematischen Ansatz, also dass du ein bisschen Zahlen, Räumen und Symmetrie denkst. Das sind ja auch verschiedene Menschenarten, die verschiedene Bilder im Kopf haben, verschiedene Eckpfeiler. Inwiefern ist das Fluch und Segen für dich? Also, dass du so perfektionistisch bist da und sehr detailliert und sehr strukturiert anscheinend?
Also, es hat mich lange Zeit sehr stark behindert, das muss man schon sagen, weil ich glaube, ich sehr extrem bin in der Richtung, ja, und ich sag mal so, die letzten 20%, wo ich jetzt fühle, die siehst du ja gar nicht. Das ist ja nur, was du selber spürst. Das kannst du ja von außen her gar nicht. Und da kannst du dich natürlich sehr schnell verrennen. Und man kommt halt auch sehr schnell in dieses schneller, weiter, besser oder höher, schneller, weiter, wie man sagt. Ja. Also das ist auch was, wo weil ich ja in meinem ganzen Leben jetzt so bin. Ich kann irgendwie nichts normal machen. Also ich mache alles im Extrem. Und dem wirke ich natürlich sehr, sehr viel entgegen mit mentalem Training. Also auch Meditation und eben da habe ich halt so meinen Weg gefunden, wie ich in diese Losgelassenheit komme, ja, und das war für mich der Game Changer.
Ja, genau. Ich habe ja noch einen anderen Podcast, Cowgirls Deep Talk, und da geht es ja um so Sachen. Ja. Und da ist, glaube ich, meine Stärke ist, dass ich nicht perfektionistisch bin, obwohl ich ehrgeizig bin. Das ist so ein bisschen die Sache. Und ich glaube, gerade für so extrem strukturierte, perfektionistische Menschen ist es sehr schwer, im Sportplan B, C und D noch im Hinterkopf zu haben, weil die so am Plan A manchmal festhalten, ist so mein Gefühl, dass man dann lernen muss, flexibel zu werden und sehr schnell umzuswitchen und auch diesen Plan A vielleicht loszulassen. Das ist natürlich gerade im Sport mit Pferden. Eigentlich ist das Pferd immer super sensibel, heute ist es faul. Oder umgekehrt, eigentlich ist es immer faul, heute ist es auf einmal sensibel. Und das ist, glaube ich, die Kunst mit Pferden, ganz schnell umzuswitchen, was natürlich die Erfahrung dann wieder macht, ne?
Ja. Also den Teil habe ich gar nicht so ich bin eher so mir gegenüber, weißt du, so okay. Dieses jetzt vom Pferd her natürlich, du dass das immer noch besser und noch schöner werden muss, ja, aber nicht mit dem nicht kombiniert jetzt mit dem Druck oder so, ja, dass du sagst, du bringst dadurch das Pferd immer mehr an die Grenze, sondern das ist mehr so diesen Perfektionismus, den ich an mich selber stelle.
Also machst dir selber zu viel Druck.
Genau, ganz genau. Genau, der ist es mehr. Also von außen macht mir niemand Druck. Ja, das von was von außen kommt, das prallt komplett an mir ab, ja. Aber den Druck, den ich mir selber mache in meinem ganzen Leben, ja. Also egal, wenn ich sage, weißt, man könnte ja auch einfach mal 5 Kilometer aus Spaß laufen gehen, ja. Also bei mir ist überall dieser, was ist mit dem Körper möglich, ja. Ja. Was ist möglich, was kann ich bewerkstelligen? Okay. Und das habe ich halt in meinem ganzen Leben so, ja. Und dem darf ich sehr entgegenwirken mit der Entspannung und mit dem Runterkommen. Und also wo ich mich angefangen habe, mit dem zu beschäftigen, war es für mich so der Game Changer, dass ich in diese Balance gekommen bin.
Ja. Da sind wir wieder bei der Balance, aber auf der anderen Seite war das natürlich auch der Motor, der dich so weit gebracht hat, ne?
Ja, und diesen Motor will ich nicht missen, in keinster Weise. Ja.
Ja, aber es ist natürlich schön und es ist ja auch wieder schön, dass man an sich selber arbeitet, ne, seine Stärken, seine Schwächen kennt und dann in Balance kommt, wie du so schön sagst, und auch akzeptiert, dass man so ist, weil das hat einen ja so weit gebracht. Ich bin zum Beispiel ein sehr schneller Typ, das werde ich auch mein Leben lang sein, aber ich versuche auch in die Ruhe zu kommen und weniger zu machen. Auf der anderen Seite hat es mich auch dahin gebracht, wo wir sind, und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man diesen Motor hat, der einen sich selbst zu motivieren, um Pferde und Schüler dann auch zu motivieren, ne?
Ja. Cool. Ganz genau.
Sehr schön, dann kommen wir zur ganz großen Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
Jedes Pferd individuell zu sehen, fühlen zu können, wo ist die Grenze des Pferdes, sowohl mental als auch körperlich. Mhm. Ja, weil ich glaube einfach, du kannst die ein-, zweimal überschreiten. Und dann war es das mit der Karriere von dem Pferd. Mhm. Und das, finde ich, ist Horsemanship, diese Grenze nicht zu überschreiten, auch wenn du wüsstest, du überschreitest sie und würdest dadurch gewinnen.
Sehr schön, super, perfekt. Perfekter Abschlusswort, vielen Dank.
Dankeschön.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.